Ja, Gott, allein weil dein Geist uns erfüllt, bringen wir dir unser Lob. Danke, dass wir durch deinen Geist erkennen dürfen, wie groß du bist. Und ich danke dir echt, dass du mit uns bist, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, wo gerade wir auch sind. Ja, und ich möchte wirklich danken für deine Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen öffnest und dass du zu uns redest, dass du meine Worte dazu verwendest, dass du ja unsere Herzen wieder erneuerst, dass wir ja wieder neu begreifen dürfen, wie groß du bist und was du alles für uns getan hast. Ja, das ist wirklich all das, was wir lernen, einfach wieder im Lobpreis zu dir endet, dass wir ja dich ehren für der du bist. In Jesu Namen. Amen. Es war eigentlich ein ganz normaler Sonntagabend. Naja, so ganz normal war eigentlich doch nicht, denn vor einer Woche war ein besonderer Gast in die Stadt gekommen. Ein Mann, von dem man große Dinge gehört hatte. Aber das Bekannteste über diesen Mann war eigentlich, dass er noch über einen viel größeren Mann redete und eine unaufhaltbare Leidenschaft für diesen Mann hatte. Und so, als jetzt dieser Mann in die Stadt gekommen war, tat er das, was er am liebsten eigentlich auch tat. Er redete wieder über diesen großen Mann, von dem er sagte, dass er Gottes Sohn sei. Und so eben auch an seinem letzten Abend. Er wollte am nächsten Tag weiterreisen und bevor er das tat, traf er sich nochmal mit einigen Leuten in einem ganz normalen Haus eigentlich, im zweiten Stock. Man hatte sich mit Einwohnern versammelt, Männern, Frauen und Kindern. Man hatte es sich gemütlich gemacht. Man hatte viele Lampen aufgestellt, um den Raum zu erhellen. Es war ja schließlich schon Abend. Und der Mann, er trat jetzt vor und begann zu reden. Und er redete wieder über diesen großen Mann, der Gottes Sohn war, der auf die Erde als Mensch gekommen war und dort von den Menschen getötet wurde, zu Unrecht. Aber der Mann machte auch klar, dass es Gottes Plan war, dass der Gottessohn sterben musste, weil es die einzige Option war, um die Menschen von ihrer Schuld zu erlösen. Aber dieser Gottessohn, er wurde nicht nur getötet, sondern es geschah ein Riesenwunder. Dieser Gottessohn, er wurde von den Toten auferweckt und ist in den Himmel aufgefahren. Und jetzt ist es an den Menschen auf der Erde, die an ihn glauben, an diesen Gottessohn glauben, die Botschaft von ihm weiterzubringen, weiter zu verkündigen an alle Menschen, dass Gott sie von ihrer Schuld erretten möchte. Und genau das tat jetzt auch dieser Mann. Und er hatte den Anwesenden wirklich so viel über diesen großen Mann zu erzählen, dass es weit über Mitternacht hinausging. Doch plötzlich gab es Geschrei. Was war passiert? Die einen, sie hatten gar nichts mitbekommen. Andere rannten zum Fenster, andere schauten bereits schon aus dem Fenster raus und wieder andere rannten geistesgegenwärtig hinaus aus dem Haus und dort lag er, ein junger Mann. Man hatte ihn während der Rede auf dem Fenstersims sitzen sehen und dort war er wahrscheinlich eingeschlafen und aus dem Fenster gefallen, weil er sein Gleichgewicht verloren hatte. Und die Männer, die jetzt zu ihm gehen und ihn aufhoben, die konnten leider nur noch feststellen, dass der junge Mann tot war. Und natürlich entstand wieder ein noch größeres Geschrei. Die Leute waren traurig, sie wussten nicht, was sie jetzt tun sollten. Und da kam plötzlich wieder der Redner. Er trat auf den jungen Mann zu, er legte sich auf den leblosen Körper, umfasste ihn mit beiden Armen und dann stand er auf und sagte, hört auf zu klagen, er lebt. Und tatsächlich, der Mann, er lebte wieder und jetzt waren die Menschen voller Freude und konnten es nicht begreifen und waren wirklich außer sich. Und der Mann, der Redner, er ging einfach wieder nach oben in den zweiten Stock, wo sie davor schon waren und als die Menge ihnen gefolgt war, ja, da beharrte er darauf, dass man das, weswegen man sich auch versammelt hatte, nun feierte und zwar ein bestimmtes Mahl wurde gefeiert. Vielleicht hat der ein oder andere die Geschichte erkannt, die ich gerade so ein bisschen erzählt habe. Die Hauptperson der Geschichte ist der Apostel Paulus. Und Paulus, er reiste durch die griechisch-römische Welt im ersten Jahrhundert nach Christus und predigte von Jesus, dem Sohn Gottes. Und so auch in Troas, wo er wohl so lange predigte, dass ein junger Mann einschlief und da er auf dem Fenster saß, auf dem Fenstersims, fiel er hinunter und war sofort tot. Aber wir lesen auch in der Bibel, dass ein Wunder geschah und dass Paulus den jungen Mann zum Leben erweckte. Aber anstatt, dass sich jetzt alle so richtig vor sich freuen und das so feiern und vielleicht auch Paulus sich selber feiern lässt, feiern Paulus und Co. das Mahl des Herrn oder auch das Abendmahl genannt. Aber was ist eigentlich so wichtig an diesem Abendmahl, dass Paulus darauf den Fokus setzt, nach allem, was gerade passiert ist? Warum haben sich die Leute überhaupt getroffen, nur um dieses eine Mahl zu feiern? Also was hat es damit auf sich? Über den Ursprung oder die Entstehung dieses Mahls lesen wir unter anderem in Matthäus 26, die Verse 26 bis 28. Und kurz so zum Hintergrund, Jesus wusste bereits, dass er bald sterben musste. Und deswegen hatte er sich nochmal mit seinen engsten Begleitern, den Jüngern, abends zu einem gemeinsamen Essen versammelt. Und bei diesem Essen geschah Folgendes. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet und gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Also während dieses Essens führt Jesus eine symbolische Handlung durch. Er möchte die Jünger auf seinen Tod schon vorbereiten, aber auch durch dieses Symbol erklären, warum sein Tod so wichtig ist und warum es geschehen muss. Und dafür nimmt er Brot und er bricht es. Er bricht das Brot. Und dieses Brot, von diesem Brot sollen alle essen, und das Brot soll seinen Leib darstellen, den menschlichen Körper von Jesus, den er wortwörtlich für sie opfern würde. Denn Jesus sollte nur ein paar Tage später tatsächlich durch das Kreuz getötet und dann begraben werden. Und als zweites wird dann ein Becher Wein herumgereicht und jeder soll daraus trinken. Jesus dankt Gott auch für diesen Wein, denn dieser Wein steht für das Blut von Jesus. Das Blut, was einen neuen Bund besiegelt. Im Judentum war es nämlich damals so üblich, dass wenn Gott mit den Juden oder auch mit Menschen allgemein einen Bund schloss, dass dann Blut von Opfertieren vergossen werden musste. Ebenso sollte auch für jede Schuld, für jede Sünde, die die Menschen auf sich geladen hatten, ein Opfertier geopfert werden. Und das vergossene Blut sollte dann die Schuld der Menschen vor Gott begleichen, sodass die Menschen vor Gott ohne Schuld wieder dastehen konnten. Also das vergossene Blut von einem Opfertier hatte ja so eine Art reinenden Charakter. Und aus heutiger Perspektive wirkt das schon sehr befremdlich. Aber genau dieses Blutvergießen eines Opfertiers soll nun ein für alle Mal ein Ende haben. Denn Jesus sagt, dass durch sein Blut ein neuer Bund geschlossen wird. Und dieser Bund wiederum bringt allen oder vielen, nämlich allen, die an Jesus glauben, die Vergebung aller Schuld, aller Sünden. Jesus ist also das letzte und wichtigste Opfer, das zu einem neuen, ewigen Bund mit Gott führt. Und dafür steht der Schluck Wein. Nochmal kurz zusammengefasst, also das Brot symbolisiert das körperliche Opfer, das Jesus für uns auf sich nimmt. Er starb am Kreuz für uns. Und der Schluck Wein, er symbolisiert das Blut Jesu, das bei seinem Tod vergossen wurde und das den Menschen einen neuen Bund brachte, welcher wiederum allen, die an Jesus glauben, die Vergebung von aller Schuld bringt. In dem ersten Korintherbrief von Paulus finden wir noch eine wichtige Ergänzung und einen Grund, warum wir heute das Abendmahl immer noch regelmäßig feiern. Denn wenn wir jetzt nur Matthäus hätten, und das Matthäusevangelium, dann könnte man es ja eigentlich auch einfach nur lesen, jedes Mal so im Gottesdienst oder so. Aber warum feiern wir es tatsächlich auch heute noch und lesen es, wie gesagt, nicht einfach nur? Und Paulus schreibt in 1. Korinther 11, ab Vers 23. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Also einiges, was wir jetzt gerade gelesen haben, ist gleich zu dem, was wir auch schon in Matthäus gelesen haben. Aber einige wichtige Worte stechen hier heraus. Denn es heißt zum einen, wenn ihr künftig entweder dieses Mahl feiert oder auch eben aus dem Becher trinkt. Und das bedeutet, wenn ihr künftig feiert, also wir sollen es auch weiterhin feiern. Und dann steht da auch, ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Gleich zweimal. Wir sollen uns also daran erinnern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und in Vers 26 geht er sogar noch einen Schritt weiter. Da heißt es, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Also durch das Abendmahl feiern teilen wir mit, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist. Und alles, was da noch dazugehört zu dieser Botschaft, dass Jesus auferstanden ist und dass er all unsere Schuld vergeben hat. Und wir sollen es bis zu dem Zeitpunkt feiern, bis Jesus wiederkommt und es dann alle Menschen sehen werden, dass es wahr ist. Das Abendmahl ist also ein Erinnerungsmahl. Und deswegen habe ich meine Predigt auch genannt, das Abendmahl, ich erinnere mich. Und genau das taten auch die ersten Christen. So lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also das Abendmahl prägte das Leben der ersten Christen. Sie feierten es immer wieder. Und so ist es ja auch heute noch. Regelmäßig wird bei uns in den Gemeinden und Kirchen das Abendmahl gefeiert. Und bei den einen etwas öfter, bei den anderen etwas seltener. Aber trotzdem ist es eine wichtige Tradition. Ja, es ist eine Tradition. Und das hört sich für manche vielleicht in unserer heutigen Zeit jetzt nicht mehr so toll an, denn man versucht sich ja so ein bisschen von Tradition zu lösen. Aber zum Glück wird das Abendmahl ja immer noch weiterhin als eine gute und wichtige Tradition gesehen. Und deswegen behalten wir es bei. Und weil es so beibehalten wird, ist es bestimmt vielen Leuten, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, vieles, wenn nicht sogar alles, was ich bereits gesagt habe, auch bekannt. Das weiß man dann schon. Und vielleicht liegt dann genau darin die Gefahr, dass diese Tradition zwar schon gemacht wird, aber sie immer wieder ein bisschen mehr abgestempelt wird mit, ja, das kenne ich ja schon. Und warum muss ich jetzt noch eine Predigt über das Abendmahl hören? Ich weiß das doch schon alles. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch immer wieder, dass ich mich, wenn ich das Abendmahl feiere, ja, ich weiß, was wir da feiern, aber ja, es ist doch irgendwie eine Tradition, eine Gewohnheit. Und ich bin christlich aufgewachsen, ich habe im biblischen Unterricht gelernt, wofür das Abendmahl steht und es dann eben auch im Gottesdienst schon regelmäßig gefeiert. Aber als ich das erste Mal es gefeiert habe, da war es wirklich etwas Besonderes. Und dann logischerweise, als ich es jedes Mal wieder weiter gefeiert habe, wurde es mehr und mehr zu einer Normalität, einer Tradition. Und dadurch habe ich die Freude am Abendmahl etwas verloren. Also ja, ich habe schon noch gerne gefeiert, aber diese Anfangsfreude, wo ich zum allerersten Mal verstanden habe, wofür steht das eigentlich? Warum feiern wir das? Die ist immer mehr ein bisschen verloren gegangen. Und das finde ich schade, denn ich würde gern jedes Mal das Abendmahl so feiern, wie ich es das erste Mal gefeiert habe, wo ich wirklich zum ersten Mal alles verstanden habe. Ich will mich jedes Mal von Neuem so erinnern wie beim ersten Mal, wofür Brot und Wein stehen und warum wir es feiern. Auch wenn wir es eben regelmäßig feiern und es dann zu einer Gewohnheit wird. Und ich will es nicht einfach nur abtun mit, ja, kenne ich schon, sondern ich will es wirklich so feiern, wie es gedacht ist, als ein Erinnerungsmahl. Und als ich die Paulusgeschichte in Apostelgeschichte 20 gelesen habe, hat mich das echt fasziniert, wie wichtig Paulus das Abendmahl sieht. Obwohl er sicherlich es auch schon sehr, sehr oft gefeiert hat und wahrscheinlich hat er auch schon sehr, sehr viele Predigten darüber gehalten. Aber für Paulus ist das Abendmahl sehr, sehr wichtig und es nimmt einen großen Platz in seiner Lehre ein. Denn das Abendmahl ist nicht nur, also ist ein Erinnerungsmahl, was Jesus für uns getan hat. Es ist ein Erinnerungsmahl. Vielleicht bist du jetzt aber jemand, der jetzt nicht zu dieser Gruppe gehört wie ich, die jetzt schon sehr früh was darüber erfahren haben, über das Abendmahl und schon Bescheid weiß. Vielleicht ist für dich die Lehre vom Abendmahl oder das Abendmahl etwas ganz Neues. Und vielleicht fragst du dich auch, warum Jesus überhaupt für uns Menschen gestorben ist, warum sein Opfer so wichtig für uns Menschen war und was du persönlich davon hast, was es dir bringt. Wir Christen, wir glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass er uns Menschen geschaffen hat und dass er jeden einzelnen Menschen von uns liebt. Aber es gibt leider eine Trennung zwischen Gott und uns, den Menschen, die wir Menschen selbst verursacht haben. Und diese Trennung ist unsere Schuld und die Bibel nennt es Sünde. Und die Folge von unserer Sünde ist der Tod. Und unter Schuld fallen solche Dinge wie Diebstahl, Mord, aber auch schon solche Sachen wie Lügen, einander mit Worten oder Taten verletzen, Egoismus und noch viele andere Dinge. Und ja, eigentlich ist schon die Tatsache, dass wir Gott nicht dafür verehren, dass er unser Schöpfer ist, dass er Gott ist, schon auch ein Grund, warum es diese Trennung gibt, schon ein Grund, warum wir Schuld haben, warum wir Sünde haben. Denn wenn wir ehrlich sind, verehren wir alle irgendetwas, bewusst oder unbewusst. Es sind die Dinge, die großen Wert in unserem Leben haben, die viel Platz in unserem Leben einnehmen und ja, die wir dementsprechend auch verehren. Und Gott, der uns geschaffen hat und der uns so unfassbar liebt, der möchte auch einen wichtigen Platz, ja, er will den wichtigsten Platz in unserem Leben. Und leider machen wir Menschen das viel zu selten, dass wir ihm diesen Platz geben. Und das ist schon auch wieder ein Grund, warum es diese Trennung gibt. Und diese Trennung können wir Menschen nicht selber durchbrechen. Denn es ist nicht wie bei einem Konto, wo man die ganze Zeit durch schlechte Taten irgendwas negativ draufgezahlt hat und das ist dann unsere Schuld und dann kann ich einfach durch positive Taten versuchen, wieder auf Null zu kommen. Nein, unsere Schuld ist tatsächlich so drastisch, dass wir selber nicht durch gute Werke, durch gute Taten auf Null kommen können und gerecht werden können vor Gott. Aber Gott, und das ist jetzt das Geniale, er hat seine Liebe nicht aufgegeben für uns Menschen, weil er uns bedingungslos liebt und er hat deswegen seinen eigenen Sohn Jesus auf die Erde gesandt, damit dieser am Kreuz für all unsere Schuld stirbt. Und Jesus konnte das, weil er ohne Schuld war und damit das perfekte Stellvertretungsopfer für uns Menschen war. Und Jesus ist aber nicht nur gestorben, sondern wir lesen in der Bibel auch, dass er von den Toten auferweckt wurde und dass er dadurch den Tod besiegt hat. Und es ermöglicht hat, dass alle, die an Jesus Christus glauben, also an die Tat am Kreuz, die Vergebung von aller Schuld erhalten und damit auch die Möglichkeit, mit Gott, unserem Schöpfer, eine Beziehung einzugehen, die über den Tod hinausgeht. Und genau daran erinnern wir uns beim Abendmahl. Und ich ermutige dich, ich habe ja wie gesagt meine Predigt genannt, das Abendmahl, ich erinnere mich. Und ich werde jetzt ein paar Sätze vorlesen, woran wir uns wirklich erinnern. Und ich ermutige dich, vielleicht die Augen zu schließen und dir wirklich nochmal klar zu machen, woran wir uns erinnern, woran du dich erinnern kannst, woran ich mich erinnere. Ich esse das Brot und ich erinnere mich an seinen Leib, daran, dass Jesus den Himmel aufgegeben hat, seine Göttlichkeit aufgegeben hat. Ich erinnere mich daran, dass Jesus auf die Erde kam und nicht in Saus und Braus gelebt hat, sondern dass er alles daran gesetzt hat, dass Menschen seine Botschaft hören. Ich erinnere mich daran, dass er einen menschlichen Körper hatte mit allem, was dazugehört, Probleme und Schmerzen. Ich erinnere mich daran, dass er aufgrund seines Menschseins uns Gott am besten offenbaren konnte und dass er auch deswegen diesen Weg, diesen schweren Weg gewählt hat. Ich erinnere mich daran, dass er Anschuldigungen auf sich gezogen hat, falsche Anschuldigungen, dass er gehasst wurde und beleidigt und bespuckt wurde. Ich erinnere mich daran, dass er sich geopfert hat, obwohl er unschuldig war. Ich erinnere mich daran, dass er geschlagen und ausgepeitscht wurde. Ich erinnere mich daran, dass er sein eigenes Todeswerkzeug vor einer riesigen Menge an Schaulustigen tragen musste. Ich erinnere mich daran, dass er auf die grausamste Art und Weise gestorben ist, entsetzlich lange Schmerzen ertragen musste in aller Öffentlichkeit und das ohne jede Schuld. Wenn ich das Brot zu mir nehme, erinnere ich mich an all das Leiden und die Schmerzen, die Jesus für mich auf sich genommen hat, an sein Opfer für meine Schuld. Und wenn ich das Brot esse, es dauert eine Weile, bis ich es kaue, dann kann ich mir da sehr gut vorstellen oder mir die Gedanken machen, wie lange das tatsächlich gedauert hat, was für Schmerzen da wirklich einfach auch waren. Und ja. Und wir trinken Wein, oder ich trinke Wein und ich erinnere mich an den neuen Bund. Ich erinnere mich daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich erinnere mich daran, dass all meine Sünden vergeben wurden, wenn ich an Jesus Christus glaube. Ich erinnere mich daran, dass Gott mich wirklich liebt. Dass er die Trennung zwischen ihm und mir, die ich nicht durchbrechen hätte können, selbst zerbrochen hat. Ich erinnere mich daran, dass ich durch Jesu Blutvergießen eine Beziehung mit Gott, meinem Schöpfer, eingehen kann, die über den Tod hinausgeht. Ich erinnere mich daran, dass ich den Himmel nach meinem Tod erleben darf, einen Ort, wo es kein Leid und keine Traurigkeit gibt. Ich erinnere mich daran, dass ich Gottes Kind sein darf. Ich erinnere mich daran, dass Gott wirklich der Herrscher über alles ist, dass er sogar den Tod besiegt hat. Ich erinnere mich daran, dass ich nun einen genialen Bund mit ihm habe. Und ich erinnere mich daran, dass dieser Bund für immer Bestand hat. Und ich erinnere mich daran, dass Gottes Wort wahr ist. Wenn ich den Wein oder den Traubensaft zu mir nehme, erinnere ich mich an den genialen neuen Bund, den Gott mir durch Jesus anbietet und den ich allein durch meinen Glauben annehmen darf. Und dieser Bund, der ist so wohlschmeckend, weil er so viel Gutes für mich bereithält. Vergebung all meiner Schuld, eine Beziehung zu Gott, meinem Schöpfer und Vater, der mich liebt und für mich sorgt, und ein Leben nach dem Tod in Gottes Gegenwart. Und genau dieses Erinnerungsmahl, das Abendmahl, das wollen wir jetzt auch feiern zusammen. Und ich möchte noch für das Brot beten und für den Wein. Gott, ich danke dir für dein Opfer. Ich danke dir für das, was du für uns getan hast im Kreuz. Ich danke dir für all das, was du aufgegeben hast, und ich danke dir, dass du es freiwillig aufgegeben hast, um uns zu retten. Danke für, für dieses schwere Opfer, was du für uns getragen hast. Und Gott, ich danke dir auch für den Wein. Ich danke dir, dass du dein Blut für uns vergossen hast, dass uns damit auch einen neuen Bund gibt, dass uns reinwascht von aller Schuld. Gott, danke, dass ja, du wirklich das Beste für uns willst, dass du deswegen wirklich alles gegeben hast, damit wir diesen Bund erreichen dürfen, damit wir in deine Herrlichkeit treten dürfen, dass wir wirklich diesen ewigen Bund mit dir eingehen dürfen. Und Gott, wenn wir jetzt Brot und Wein zu uns nehmen, dann möchte ich dich bitten, dass du ja, uns wieder neu in Erinnerung rufst, was es wirklich bedeutet und was für ein Riesenprivileg es ist, dass wir es feiern dürfen und dass wir es auch verkünden werden, dadurch, dass wir es feiern, dass wir verkünden, dass du wirklich gestorben bist, dass es wahr ist und dass wir es so lange feiern, bis du wiederkommst und dann wirklich allen zeigst, dass es wahr ist. Segne du jetzt hier wirklich jeden, der das Abendmahl zu sich nimmt und ja, lass es uns wirklich nochmal neu uns daran erinnern, was es wirklich bedeutet. In Jesu Namen. Amen.